EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Mann, der ein Kunststück vollbringt, an dem die halbe Integrationsdebatte verzweifelt. Er ist türkischer als Chai im Tulpenglas und niederbayerischer als eine Karmelitenmasse auf dem Gäubodenfest. Im Moment schaut er noch kritisch, er wird wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Er ist Sohn türkischer Einwanderer, geboren in Hengersberg und seine erste Sprache war nicht türkisch, sondern niederbayerisch. Heute ist er Botschafter Niederbayerns, scharfzüngiger Beobachter der bayerischen Seele und lebendiger Beweis, dass Heimat mehr eine Frage des Dialekts als des Passes ist. Herzlich willkommen, Django Asyl.
Servus. Kann ich gleich sogar noch ein bisschen ergänzen. Seit vier Jahren sogar bayerischer Botschafter, nicht nur niederbayerischer. Und das am Anfang mit dem türkischen Tee. Also erstens habe ich eigentlich all die typischen Ingredienzen eines türkischen Frühstücks nie so recht haben können. Und zweitens war eigentlich die türkische Welt mir viele Jahre relativ fremd, weil es einfach in Hengersberg quasi nicht existent war, außerhalb dem, was man mit den Eltern macht und mitgekriegt hat.
Wir kommen bei dem Thema nachher gleich wieder an und fangen trotzdem da an, wo man anfängt, nämlich am Anfang, nämlich beim Sprechen lernen. Deine erste Sprache, haben wir ja gerade gehört, war das Niederbayerische. Und wie fühlt sich das also an, wenn die Sprache der Eltern die ist, in der man sich anstrengen muss oder die man teilweise nur schlecht versteht, und die Sprache in der Nachbarschaft die einfach da ist, die sozusagen natürlich ist?
Ach, ich habe mir da nie groß damals Gedanken drüber gemacht, sondern das Schöne war ja, wenn ich mit meinen Eltern geredet habe, konnte ich jederzeit ein deutsches oder bayerisches Wort einfügen, und das war sehr oft der Fall. So dass mein Türkisch war wirklich, ich sage jetzt mal, bis ich wahrscheinlich 12, 14 war, äußerst rudimentär. Heute würde ich sagen, beherrsche ich es als solide Fremdsprache. Also man kann mich überall in der türkischen Sprachwelt aussetzen, ohne dass ich jetzt Gefahr laufe, dass ich verloren gehe oder verhungere. Aber ich glaube, als kleiner Bub, wenn es so ist, wie es ist, man macht sich da nicht groß Gedanken drüber. Ich meine, die Sozialisation, also gerade die sprachliche Sozialisation, war halt dann zu 80% niederbayerisch. Vor allem in dem Moment, wo man geradeaus laufen kann, ist man draußen und in der Nachbarschaft und Umgebung. Und in der Provinz, zumindest dort natürlich dann auch noch so, dass ja auch wenig, im Gegensatz zu Großstädten, wenig türkische Anhaltspunkte dann da waren. Also von daher habe ich da nie überlegt, wie ist das jetzt für mich, dass jetzt quasi die Sprache meiner Eltern nicht ganz meine ist.
Aber wie habt ihr euch dann daheim unterhalten? Wie darf ich mir das vorstellen?
Naja, das war von meiner Seite immer. Die haben natürlich türkisch mit mir geredet, und meins war halt ein türkisch Versuch mit vielen bayerischen oder deutschen Wörtern versetzt, so dass die verstanden haben. Ja, meine Eltern haben sie ja da nie der Region oder des Standortes verweigert. Und darum haben die ja immer, weil ich mit der Sprache, also auch mit dem Bayerischen, kein Problem gehabt. Was aber lustig war, dass bis heute noch mein Vater eigentlich so manches Vokabular kann er gar nicht so recht unterscheiden, dass es jetzt eigentlich die bayerische oder niederbayerische Ausdrucksweise ist. Und wo dann so manch einer, wenn er mit Nichtbayern redet, dann so manches für Verwirrung sorgt. Und ihm selber fällt das gar nicht auf, weil er ja auch eben ab Tag 1, wie er da war, sich da immer in die Meute reingeschmissen hat und dementsprechend auch immer einen guten Stand hier hatte und hat.
Stell dir vor, du müsstest deiner Verwandtschaft oder entfernten Verwandtschaft in der Türkei erklären, was Niederbayern ist, und zwar ohne die Wörter Bier, Wammerl und CSU.
Naja, erstens muss ich doch eigentlich gar nicht viel erklären, weil viele da waren im Laufe der Jahre und waren da recht beeindruckt von der bayerischen Lebensart, was sie da mitgekriegt haben. Und bei uns, die haben dann auch hier vor Ort viel angeschaut, von Oberbayern angefangen bis hin tief im Bayerischen Wald. Nein. Ich glaube, man kann sowas nicht erklären. Man kann eine Region, also geologisch kann man es erklären. Das war irgendwie ein Wald und nach uns kommen die Berge im Bayerischen Wald und so weiter. Aber das ist, ich glaube, man muss, es ist immer so eine Sache von Atmosphäre. Und ich glaube, dass gerade Leute aus dem Ausland, die jetzt das sogenannte Deutsche, woher auch immer, kennen, dann schon irritiert sind, positiv. Meist gehe ich mal davon aus, wenn sie dann in Bayern merken, das ist nochmal ein ganz anderer Stamm.
Du wechselst ja auf der Bühne häufig sehr mühelos zwischen bayerisch und so einem gebrochenen türkischen Akzent, sozusagen, um die Spannungen auch sozusagen aufzumachen. Fällt dir das schwer, in diese Rollen zu kommen? Also du bist ja dann sozusagen der Niederbayer und das andere ist nur eine Rolle oder sind das beides Rollen, in die du beides sehr gut reinpasst?
Nein, also zum einen, wenn ich privat in Anführungsstrichen auf der Bühne stehe und meine Geschichten erzähle, dann redst in Altbayern so, wie es daheim redst. Aber unsere Sprachgrenzen sind ja relativ eng. Also das heißt, nordwärts ist quasi nach Neumarkt in der Oberpfalz Schluss und westwärts noch vor Augsburg. Also so gesehen weiß ich eh schon mal, dass ich mein Bayerisch sehr domestizieren muss. Nach jeweils, sage ich jetzt mal, 150 Kilometer.
Und das machst du auch?
Das kommt automatisch. Das ist nicht. In Altbayern sagst du, Herr in Egmont, das so schwer wird. Und in Franken, Hamburg, Berlin sagst du, hätte ich nicht meint, dass so schwer wird. Also das Bayerische rausbringe ich ja eh nicht. Und mit dieser türkischen Figur ist ja auch so, dass das ja es eine, damit bringe ich auch Themen auch aus einer komplett anderen Perspektive. Also es geht da nicht darum, dass jetzt da was verballhorn, sondern da hast du halt dann so diesen, nennen wir es mal, früheren Gastarbeiter, der halt jetzt auch schon in der Rente ist und die Dinge aus seiner Sicht schildert. Aber das ist das. Auf der Bühne, wenn du stehst, das sind Automatismen. Nicht so, dass ich sage, ich riskiere jetzt einen Muskelkater im Sprachzentrum, wenn ich im Programm dann einmal da hin und her switch.
Aber fällt dir diese Figur leicht sozusagen, der Gastarbeiter? Kommst du den
ja,
weil du den kennst sozusagen?
Ja, aber ich habe ja da reale Figuren vor mir. Und drum, ich stehe jetzt seit 30 Jahren auf der Bühne, dann perfektioniert man es automatisch, auch mit Mimik, Gestik, Stimmlage, Lautstärke. Also das ist easy. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass mir Sprachen halt generell auch liegen. Also das heißt, ich habe in der Schule, war in Latein gut, Englisch sowieso. Also von dem her, ich gleite da entspannt hinein. Ich weiß, was kommt und lebe. Also weil ich wirklich da wie so ein Avatar vor mir habe. Und ich sehe mich ja selber nicht, aber ich finde es lustig, wenn dann Leute, die mich immer schon gut kennen, dann sagen, Mensch, das hat eine authentische Ader. Und ich sage, gut, ich beobachte es halt auch immer wieder mal.
Ich habe gelesen, dass deine Eltern ja eigentlich nur ein paar Jahre bleiben wollten und dann doch entschieden haben, hier zu bleiben, sozusagen in Niederbayern, aufgrund der besseren auch Bildungschancen und so weiter. Kannst du dich an den Moment erinnern, oder vielleicht war es auch ein anderer Grund, kannst du dich an den Moment erinnern, wo aus dem wir bleiben für eine gewisse Zeit, wir bleiben auf jeden Fall für immer da, und hat das irgendwas mit dir ausgelöst?
Als kleiner Bub kriegst du es ja nicht so mit, aber also die Dimension, die es für die Eltern hat, kriegst du so nicht mit. Nur bei mir war es so, dass halt die Eltern sich dann gedacht haben, Mensch, der hat jetzt so diese bajuwarische Sozialisation drin, dass der in der Türkei eigentlich nicht groß jetzt einen Fuß auf den Boden kriegen wird. Und es war dann irgendwie, war das dann durch. Also ich meine, letztendlich sage ich zwar, ich gehe davon aus, wie ich 5 war, ist diese Entscheidung bei den Eltern gefallen.
Du giltst als einer der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorzeigetürke der Kabarettszene, türkischstämmige, quasi als personifizierte Integration. Das ist natürlich total positiv gemeint. Aber nervt so ein Etikett irgendwann oder nimmst du das gar nicht so wahr? Wie gehst du damit um?
Mei, es gibt so, sag ich jetzt mal, Etikette, die man kriegt irgendwann. Aber Integration scheidet ja bei mir insofern schon mal aus, weil ich war ja immer da, ich kenne nichts anderes. Also von daher sollte ich da als Role Model gebraucht werden, muss ich leider passen. Weil die Frage war ja bei mir eher, ob ich mit dieser, nennen wir es mal, türkischen Welt klarkomme. Aber die war in meinem Alltag von null weg auch immer so, also prozentual klein, dass das dann auch kein Thema war. Und wenn ich irgendwo, sage ich jetzt mal, auch in der Türkei war oder bin, dann kommt man da entspannt klar. Nur es kommt ja auch aus einer gewissen privilegierten Position raus. Das heißt, wenn ich in der Türkei bin, dann bin ich halt mehr oder weniger der Urlauber und nicht der es jetzt da mit Behörden oder mit sonst wem da rumplagen muss oder so mit den Unebenheiten des Alltags. Also, um auf die Frage zurückzukommen, mich stört gar nichts, aber es stimmt halt nicht.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Das Ganze findet ja im Rahmen der Weltmeisterschaft statt, Deutsch auf Weltreise sozusagen. Wir unterhalten uns über Sprache und darum haben wir auch ein paar Metaphern eingebaut, wie zum Beispiel die rote Karte. Du darfst jetzt rote Karten vergeben.
Daue.
An Klischees. Entweder über Deutschland oder über Niederbayern oder Türken in Deutschland oder über die deutsche oder die niederbayerische Sprache. Was kommt von dir? Rote Karten.
Sagen wir so, es geht eigentlich bei mir da schon los, dass ich eigentlich auch früh begriffen habe, dadurch, dass man dann doch ein bisschen in der Welt herumgekommen ist. Es gibt ja die Türken, gibt's ja schon mal nicht. Es geht schon da los, so wie es selbst die Bayern ja nicht gibt. Wenn ich da im schönen Allgäu bin und die Leute da reden höre, dann hat das mit dem Altbayerischen nichts zu tun. Also von daher muss ich sagen, ich kann mit Klischees generell nichts anfangen. Speziell, wenn man jetzt über das Türkische redet, ich meine, ich kenne mich in der Türkei da angehend ein bisschen aus, dass ja auch die Türkei, sage ich jetzt mal, aus 5, 6, 8 Stämmen, in Anführungsstrichen, besteht. Der eine ist arabischstämmig, dann hast du oben Tscherkessen, Kaukasus, dann hast du... Ich würde generell, wenn man über Zuschreibungen spricht, in den jeweiligen Regionen, kommt man viel weiter, wenn man dann auch noch so gewisse soziale Komponenten mit reinbringen. Also wenn ich jetzt sage, die ja zu ihrer Zeit grandios das Thema Klischees aufgespickt haben, so wie Erkan und Stefan, die halt dann tatsächlich dann so diese Hasenbergl-Kids da glaubhaft gespielt haben, die es bei uns, jetzt bei mir daheim in Niederbayern, gar nicht gegeben hat. Selbst da ist alles so kleinteilig, sondern ich glaube, viel hängt auch davon ab, wie ist die Bereitschaft, wenn ich wo bin, egal ob als Einheimischer oder als Zugroßter, will ich mich einbringen oder nicht? Bei meinen Eltern war es dann halt auch nie so, dass weder sie noch ich dort Gefahr gelaufen wären, da irgendwo eine mentale oder tatsächliche, nennen wir es mal, Ghettoisierung oder Zurückziehen in die eigene Welt hat es eigentlich nie gegeben. Im Gegenteil, speziell mein Vater auch gesagt, dass das, wenn man schon da ist, dann hat man das Leben hier auch zu leben, aber jetzt nicht jetzt mit so einem, ja, da müssen wir jetzt, sondern es hat ja immer passt und passt immer noch. Ich war halt dann ab 4, war halt ganz Hengersberg, mein Laufstall und ist heute noch so. Und jeden Sonntag mit dem Ziehpapa, bei denen ich viel war, wenn die Eltern Schicht gearbeitet haben, am Stammtisch. Also es ist so gesehen kann ich sagen, habe ich mich nie mit eben Klischees auseinandersetzen brauchen, sondern ich habe es erlebt und erlebe es heute noch.
Wir kommen zur Elfmeterrunde. Blitzfragen. Dein Lieblingswort auf Niederbayerisch / Bayerisch?
Mir gefällt agrat. Das ist ja das akkurat. Vor allem, weil die eigentlich, wenn man jetzt im Duden akkurat nachschlagt, hat das eine ganz andere. Aber dieses agrat er oder agrat du, es hat, ich finde, das hat so viel mehr Drehmoment, wie das ausgerechnet, was ja heißen soll. Ja, ich finde das gut. Und ich bin ja ein Fan der bayerischen Sprache. Aber das agrat, das hat für mich, ich würde das einmal als Programmtitel hätte es gern verwendet, aber das müsste halt dann ein Programm sein, das man wirklich nur in Altbayern spielt, weil woanders halten sie es wahrscheinlich für einen griechischen Philosophen oder sowas, ja, oder für einen keltischen Stammesführer. Aber agrat fand ich immer schon, fand ich als kleiner Bub, weiß ich schon, agrat. Also kann ich subjektiv nicht begründen, aber das ist.
Mein Opa hat immer gesagt, agrat mit dem Rasierapparat, weil sich das so schön reimt. Und jetzt nächste Frage, in dem vollen Bewusstsein, dass das quasi auch eine Fremdsprache für dich ist. Lieblingswort auf Türkisch?
Gibt's nicht, weil mein türkischer Wortschatz, der ist sehr technokratisch. Ich kann zum Glück viele türkische Wörter, grammatikalisch könnte nichts beschreiben. Ich rede halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber weil jetzt haben wir es wieder, weil ja das Türkische rein quantitativ in meinem Alltag immer nur so rudimentär vorhanden war, dass das sich da jetzt nicht der Antipathie, sondern einfach zu wenig Berührungspunkte. Das ist so ähnlich wie der sagt, was ist jetzt dein Lieblingsgericht in der Mongolei, bloß weil du einmal drüber geflogen bist. Gut, das ist ein sehr schiefes Bild. Aber wie gesagt, ich muss mich beim Türkisch sprechen, muss ich mich anstrengen, muss mich konzentrieren. Und dann, wenn es dann in Arbeit ausartet, da kommst du nicht in die Verlegenheit, dich zu fragen, was ist das da mein Lieblingswort?
Was erklärt Niederbayern in einem Wort oder Satz?
Niederbayern ist für mich so Provinz at its best, weil die richtig großen Städte gibt's nicht und wir haben tolle Städte, die größeren wird's speziell Landshut natürlich. Und auch da gefällt mir, wenn ich in Landshut bin ich regelmäßig, man hat so schon das Gefühl, jeder kennt jeden. Also diese, für mich ist Niederbayern vielleicht so nicht vorhandene Anonymität. Sprich, ein Miteinander, wo es auch mal rumpelt, logischerweise. Aber es ist vor allem ein Miteinander viel mehr als jetzt in Gegenden, wo halt große Städte dominieren, ob es einem passt oder nicht. Und wir sind natürlich dann auch nicht wie Oberbayern, auch wenn es jetzt mehrere Sätze sind, wir sind natürlich auch nicht touristisch so überlaufen, wo ja, was weiß ich, da, wenn man dann in Kochel am See wohnt, weiß man, dass man zwischen April und Oktober Nachbar gegenüber nie wieder zu Gesicht kriegt, weil man es nicht einmal schafft, über die Straße zu gehen, vor lauter Auto, endlosen Autokorsos. Genau. Also es ist ein Miteinander mit allen Vor- und Nachteilen, so würde ich mal sagen, für mich eindeutig mit mehr Vorteilen.
Deine Lieblingsdialekte außerhalb des Niederbayerischen?
Ja, ich bin genereller Dialektfreund.
Das also ist mir schon aufgefallen.
Ja, also ich finde es auch gut, wenn zum Beispiel jetzt so Kabarettkollegen, Kolleginnen dann ihren Dialekt dann auch reden. Und das ist, es gibt in Deutschland wirklich ganz tolle Dialekte. Da rede ich selbst von denen, die ich zum Teil gar nicht verstehe, jetzt wie Plattdeutsch oder auch Kölsch oder dann Allgäu natürlich toll oder Bodensee. Dann, also es ist, weil ich finde, ein starker Dialekt, also speziell der bayerische Dialekt, egal aus welcher Region, man verbindet damit auch gewisse Mentalität. Ich glaube, das ist mit Dialekten außerhalb Bayerns nicht so stark wie mit den bayerischen.
Bleib beim Dialektthema nochmal ganz kurz nachfragen. Das Hochdeutsche ist ja im Endeffekt eine Kunstsprache aus dem 19. Jahrhundert. Die Dialekte sind deutlich älter, eigentlich deutlich originärer, deutlich mehr mit regionaler Identität auch verbunden. Wie nimmst du das wahr? Glaubst du, dass die Dialekte gerade wieder stärker zurückkommen? Oder passiert tatsächlich das, was viele sagen, sie werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mehr oder weniger aussterben?
Na, ich finde, dass ja generell immer mehr auch kulturell eine Regionalisierung stattfindet. Also gerade wo jetzt im Zuge der Globalisierung und so manches, nennen wir es mal ein bisschen unübersichtlicher wird, sehe ich das gar nicht so sehr als defensive Handlung, sondern einfach eine Besinnung auf das, was einen als Region ausmacht. Also im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, gerade wenn man auch schaut, wie Medien drauf anspringen, ob das Zeitungen, Fernsehen, Radio, alle haben es schon seit Jahren, wird wieder das regionalisieren. Warum? Weil je regionaler, umso greifbarer wird es für die Leute. Und dann reden wir über Heimat. Also mit einer Struktur, die ich nicht nur haptisch und gastronomisch, sondern eben auch emotional nachvollziehen kann.
Und jetzt natürlich die wichtigste Abschlussfrage bei einem WM-begleitenden Podcast. Natürlich am Ende gibt es eine Mannschaft, der du bei der Weltmeisterschaft die Daumen drückst, oder ist es dir komplett wurscht?
Da bin ich also einer, der früher viel Wettkampfsport gemacht hat, bin ich eigentlich am Ende schon so, dass ich sag, dieses Blöde, der Bessere möge gewinnen, weil im Sinne des Sports. Wenn jetzt Deutschland wieder erwarten, jetzt da sich in irgendwas reinsteigert im positiven Sinne, und es führt dazu, dass die zum Beispiel gegen Mannschaften, die individuell definitiv besser besetzt sind, wie Spanien oder Frankreich natürlich, womöglich auch Argentinien, und wenn dieses Miteinander, das Kollektiv, das überlegene Individuum, aber die es nicht schaffen, ein Kollektiv zu werden, schlägt, dann freut mich das sicher und sollte es dann so sein, dass die Spanier oder Franzosen vielleicht dann die deutsche Mannschaft in alle Einzelteile zerlegen, wird es sicher nicht so sein, dass ich Trauerwochen einlege, sondern ich sage, Mensch, das war so aus einem Guss, die deutsche Mannschaft hat es nicht zusammengebracht. Gut, als FC Bayern-Fan weißt natürlich immer, der FC Bayern ist jeder deutschen Nationalmannschaft überlegen. Von daher ist da die Champions League eigentlich der wahre Wettbewerb. Und Fußball läuft ja unter Folklore mit interessanten Ticketsystemen, wie es der Herr Infantino ja eindrucksvoll bewiesen hat.
Wir gehen in die Nachspielzeit. Welche Frage hättest du heute eigentlich gern beantwortet, die ich aber nicht gestellt habe, weil ich die ganze Zeit diese komischen Türkei- und Türkisch-Fragen gestellt habe?
Na, aber sonst komische Fragen gibt's nicht. Ich kann ja nur auf die Fragen antworten, also auch manchmal eher karge Antworten liefern, weil es mich tatsächlich weniger betrifft, als der Fragesteller ursprünglich vielleicht meint. Ja, aber ich habe da nicht dieses Sendungsbewusstsein, dass ich muss jetzt noch irgendwelche Botschaften unter die Leute bringen. Gegenteil, ich sage, die Botschaft, die ich unter die Leute bringen muss, wir haben 6-mal in der Woche Stammtisch. Da ist da genug Raum, um dann solche Botschaften zu platzieren, so wie die anderen am Stammtisch da mir auch ihre Botschaften in die Ohren hauen. Und mehr muss da nicht sein.
Was wären deine Kernbotschaften, die sozusagen zentral sich durch den Stammtisch ziehen?
Ja, das ist ja situativ. Also ich habe keine Kernbotschaften. Außer dass das, was mir selber beigebracht kriegen, dass wenn es mal ein bisschen enger wird, dass dann hast du jetzt reichzeitig zusammen.
Das akzeptiere ich vollständig als Schlusswort. Jetzt reißt es euch zusammen.
Genau.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche einen guten Auftritt heute Abend.
Ganz meinerseits. Dankeschön.